Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Heute nehme ich euch in Gedanken mit auf eine kleine Reise und zwar nach Südtirol. Wer regelmäßig Verquatscht hörte, der wird sich noch an die Folge von Anfang des Jahres erinnern, in welcher ich selbst in Südtirol war, genauer gesagt im Eggental und einen Eindruck von dieser sehr, sehr besonderen Ferienregion bekommen durfte. Falls ihr die Folge verpasst habt, holt das unbedingt nach, denn das Eggental ist eine wirklich tolle Ecke, wo man sehr nachhaltig urlauben und auch leben kann. Und um das Thema Urlaub soll es auch in dieser Folge gehen, denn im Eggental gibt es mit dem Steineggerhof ein Hotel, das durch sein sehr gut durchdachtes, nachhaltiges Konzept überzeugt. Und wie das aussieht, das bespreche ich mit Lisa Resch, die das Hotel gemeinsam mit ihrer Familie führt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Lisa.
Hallo Marisa.
Ja, bei so einem Hotelaufenthalt, da fallen ja in der Regel an vielen Ecken und Enden CO2-Emissionen an. Also fängt irgendwie an beim Essen, geht über die Bettwäsche, die Wäsche, die Handtücher, die gewaschen werden müssen, natürlich auch den Wellnessbereich und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele, ich würde sagen, Punkte, an denen man irgendwie ansetzen kann. Und ihr habt es geschafft, den CO2-Fußabdruck einer Übernachtung bei euch auf unglaubliche 2,38 Kilogramm CO2 zu senken. Vielleicht als Vergleich für alle Zuhörenden, die da jetzt nicht so drinne stecken. Je nach Studie werden sonst für so eine Übernachtung im Hotel zwischen 30 und 40 Kilogramm CO2 veranschlagt, also schon deutlich mehr. Wie habt ihr das denn geschafft?
Also die größte Reduktion haben wir mit der Verpflegung geschafft tatsächlich, weil wir vorwiegend vegan kochen. Also Fleisch gibt es ganz, ganz wenig bei uns, beim Frühstücksbuffet etwas und beim Abendmenü fünfmal die Woche nur ein Gericht als Option, also alternativ zu einem veganen Hauptgericht. Und sonst Milchprodukte gibt es auch nur beim Frühstück. Und tierische Produkte haben generell einen höheren CO2-Verbrauch. Deswegen konnten wir das schon ganz, ganz, ganz viel reduzieren. Wir haben sonst auch eine eigene Photovoltaikanlage. Wir haben 71 kW und wir haben eine Solaranlage auch. Wir haben große Wasserspeicher, wo wir dann das Wasser für die Gartenbewässerung, für die Blumenbewässerung hernehmen können. Und wir haben generell unseren Wareneinkauf sehr stark reduziert, recyceln ganz viele Produkte, machen aus alten Gerichten neue, also viel so Food Upcycling. Und ja, wir haben ganz viele Mitarbeiter hier vom Ort, die zu Fuß zur Arbeit gehen können. Das ist nämlich auch ein Punkt, der bei der CO2-Bilanz mit reinfällt, die Arbeitswege der Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die von weiter her kommen, die fahren auch oft in Fahrgemeinschaft. Oder wir haben auch ein Elektroauto, das die Mitarbeiter nutzen können für die Fahrtwege nach Hause und zur Arbeit. Und haben jetzt auch seit kurzem für die Mitarbeiter ein Carsharing-Angebot. Also haben wir zwei Elektroautos, die für die Mitarbeiter da sind. Und genau, wir haben sonst so Kleinigkeiten umgesetzt, wie wir verwenden nur Recyclingpapier, sei es bei Hygieneartikel, aber auch beim Druckpapier, haben Druck auch reduziert. Genau, so viele so kleine Sachen auch wie Abfallverminderung. Wir versuchen viele Produkte, die wir in großen Einheiten bekommen, in großen Einheiten einzukaufen, wie wir kaufen zum Beispiel 25 Kilo Nüsse ein, anstatt 1 Kilo Bäckchen. Und genau, das in der Summe hat auch ganz viel reduzieren können.
Das heißt, was würdest du sagen, so zusammenfassend, welche Maßnahmen sind denn für so ein Hotel wirklich die so einen sehr, sehr großen Unterschied machen? Weil du hast jetzt gerade schon angefangen, es sind wirklich sehr, sehr viele Baustellen, die man da einfach hat und Punkte, wo man ansetzen kann. Aber welches sind vielleicht so die zwei, drei größten Hebel?
Also ich würde sagen, das Einfachste für einen Betrieb ist zum einen die Sache mit dem Recyclingpapier, weil das kann man sehr schnell umsetzen, sobald das alte Papier fertig ist. Da hat man keine großen Ausgaben gleich schon, also das hat man eigentlich gleich umgesetzt. Und dasselbe ist eigentlich bei der Verpflegung. Also es gibt inzwischen sehr, sehr gute Rezepte, die auch für die Gastronomie funktionieren, sei es vegetarisch und vegan. Und das habe ich halt auch sehr schnell ausgetauscht mit den klassischen Produkten, sage ich jetzt mal. Und Ansonsten fürs Langfristige sind natürlich ist die Hardware, so wie jetzt zum Beispiel Photovoltaik und Solaranlage, Pelletsheizung, was wir auch haben, das ist natürlich auch, macht sehr einen großen Unterschied, aber das ist halt gleich schon mit einem großen finanziellen Aspekt verbunden und ist dann vielleicht für viele Betriebe für den ersten Moment etwas zu viel. Und deswegen ist es vielleicht besser, wenn man in kleinen Schritten anfängt.
Das sind ja dann auch oft so Veränderungen, wo man dann gleich auch so einen Unterschied sieht, ne? Also, wenn ich jetzt so ans Kleine denke, ich habe ja auch auf meinem Blog und sowas darüber berichtet, so wie man so seinen persönlichen Alltag umstrukturieren kann. Da habe ich auch einmal am Anfang gesagt, macht Dinge, wo ihr irgendwie einen Unterschied seht, die euch dann dazu motivieren, sozusagen dran zu bleiben. Und ich finde, was du gerade sagst, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Guck mal, hier hast du ohne große Anfangsinvestition irgendwie schon einen sehr, sehr guten Nutzen. Insofern, ja, sehr, sehr schöne Tipps. Ich war ja im Januar auch zu Gast in Südtirol und durfte viel darüber lernen, wie bei euch im Eggental Landwirtinnen und Landwirte ja auf der einen Seite sozusagen und aber auch Restaurants, Hotels, Gastwirtinnen und Co. auf der anderen Seite miteinander zusammenarbeiten, um die Wertschöpfungskette sozusagen so ja regional wie möglich zu halten. Also sowas wie der Apfel, der hier geerntet wird, der wird dann auch hier verarbeitet und am Ende eben auch hier gegessen sozusagen. Jetzt seid ihr ein Bio-Hotel und Bio, das habe ich auch so durch meine anderen Interviews, die ich schon für den Podcast, aber auch für ein Magazin geführt habe, lernen dürfen oder müssen in dem Fall, stellt auch oft nochmal so eine zusätzliche Herausforderung dar in Bezug auf Regionalität, weil eben nicht alles sozusagen vor Ort in Bioqualität vorhanden ist. Wie gut klappt das denn bei euch dann mit der Regionalität als Biohotel?
Also eigentlich ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Wobei Regionalität, wir definieren das mit Südtirol. Also es definiert ja jeder das Wort Regionalität etwas anders. Manche grenzen das mit einem gewissen Kilometerstand ein. Manche sehen es vielleicht als ganz Italien. Und wir sehen es, nachdem Bio uns wirklich etwas einschränkt bei der Regionalität, sehen wir ganz Südtirol als unsere Region für die Produkte. Bei uns gibt es das Bio-Kistl, das auch für Privathaushalte diese klassischen Bio-Kisteln zusammenstellen und die dann nach Hause liefern. Und die beliefern uns auch mit Produkten, also sei es mit Mehl, Obst, Gemüse. Und auch anderen Produkten, die Sie von einem Großlieferanten aus Bayern erhalten. Und die werden dann uns weitergeliefert. Also haben wir einen großen Lieferanten, der uns die Bio-Produkte bringt. Und ansonsten haben wir auch mehrere andere Lieferanten, die ein kleineres Bio-Sortiment haben, auch mit Südtiroler Produkten wie zum Beispiel Butter, Milch und so weiter. Wir haben bei einigen Produkten etwas Probleme, wie zum Beispiel, wir bekommen keine biologische haltbare Milch aus Südtirol, weil das gibt es einfach nicht. Wir haben da auch mit dem Sterzinger Milchhof schon mal gesprochen, aber sie sagen, das rentiert sich für sie einfach nicht, weil es ist einfach nicht gefragt. Produkte wie zum Beispiel Stangenkäse ist einfach von den Kosten her der Südtiroler, also die Südtiroler Stangenkäse sind von den Kosten her zu hoch für uns fürs Frühstücksbuffet, das muss man auch sagen, da greifen wir dann eher auf deutsche oder österreichische Produkte zu. Und ansonsten bei Obst und Gemüse, da sind wir halt teilweise auch saisonal eingeschränkt, weil im Frühling, wenn wir im März, April aufmachen, da gibt es einfach in Südtirol noch nicht so viel Auswahl und müssen dann ganz viel noch auf die Wurzelgemüse zurückgreifen, was wir dann auch machen. Aber um einfach ein bisschen mehr Vielfalt dem Gast bieten zu können, haben wir dann auch öfters Obst und Gemüse aus Bayern zum Beispiel. Aber wir haben um die 65% vom Obst und Gemüse aus Südtirol. Wir brauchen durchschnittlich zwischen 7 und 8 Tonnen Gemüse im Jahr. Also 1 Kilo Gemüse pro Gast im Tag. Also das ist eine ganz schöne Menge. Und wir haben auch einen eigenen Garten, wo wir einige hunderte Kilo von Gemüse rausbekommen. Und wir können bei diesem Eggenthaler Kreisläufer-Projekt mit einer Bäuerin zusammenarbeiten, weil die einen kleinen Biohof hat und die bringt uns dann kleine Mengen, wenn sie gerade mal was übrig hat, weil sie hat zum Beispiel auch Ferienwohnung. Und genau.
Das ist doch schon eine ganz schöne Menge, die da zusammenkommt an Dingen, die so aus der Region einfach kommen. Ich finde das echt cool, wie das da bei euch funktioniert. Was ich auch total spannend finde, ist, du hast ja vorhin schon erzählt, ihr habt ein ja komplett beziehungsweise so ziemlich komplett veganes Restaurant. Also man kann sich bei euch voll vegan ernähren. Und wer schon mal in Südtirol war oder so ein bisschen die Küche kennt, der weiß, das ist jetzt ja nicht unbedingt selbstverständlich, weil einfach viele Gerichte, die so traditionell aus der Region kommen, eben ja mit Fleisch oder eben Käse auch sehr beliebt irgendwie funktionieren. Wie kam denn da so eure Umstellung bei euren Gästen an? Oder macht ihr jetzt gar keine traditionelle Küche mehr, sondern habt euch davon ganz verabschiedet?
Also, die Rückmeldungen von den Gästen waren ganz gemischt. Wir sind ja ganz vorsichtig 2018 mit vegetarisch, vorwiegend vegetarisch gestartet, haben das aber auch nicht wirklich kommuniziert, weil wir uns da am Anfang nicht ganz so trauten. Und wir haben das eigentlich gemacht, weil zum einen mein Bruder, der ist jetzt 21, der ist seit dass er 13 ist Vegetarier. Und das haben wir bei uns in der Privatküche schon sehr geschaut, was wir jetzt kochen können, weil das für uns damals auch Neuland war. Und haben dann mal unsere Menüs angeschaut für die Gäste und haben dann auch gesehen, da ist sehr viel Fleisch immer dabei. Auf jedem Risotto war irgendwie Lachs oder Speck oder so, irgendetwas war halt immer dabei. Und wir haben uns auswärts bei Restaurantbesuchen selber ganz schwer getan. Und dann, als Kurt, mein Papa, 2018 mit meiner Schwester Natalie wieder zurück in die Küche gekommen ist, haben die beiden gesagt, nein, sie möchten jetzt was anderes machen, weil sie einfach die Inspiration und die Motivation in der Küche verloren haben. Und das kam eben mit dem Vegetarischen. Und wir haben sozusagen 2018 und 2019 gleich gekocht, also dieselben Gerichte, immer vorwiegend vegetarisch. Der einzigste Unterschied war, dass 2019 das erste komplett biologische Jahr war. Und das hat eher Probleme bereitet, weil so hatte irgendetwas es hatte einen Namen für viele Gäste. Davor das Vegetarische haben wir nicht so beworben, das Jahr darauf auch nicht, aber plötzlich war das Bio. Und ganz viele Leute wissen nicht, was Bio ist, sie wissen auch nicht, was vegetarisch ist und was vegan ist, vor allem die älteren Generationen. Und da haben sich ganz viele etwas angegriffen gefühlt, ist uns oft vorgekommen. Einfach weil das ein Thema ist, mit dem sie sich nie befassen haben. Und jetzt plötzlich werden sie mit dem Thema im Urlaub konfrontiert. Und das war halt ganz komisch für viele. Und das Jahr darauf, im ersten Corona-Jahr, da haben wir dann eben mit dem veganen Restaurant angefangen. Und haben das dann auch so in der Hotelküche dann auch weitergemacht für die Hotelgäste. Und da haben sich großteils unserer Gäste schon ein bisschen gewöhnt, sage ich jetzt mal, an diese Küche, an das Neue. Viele Gäste sind natürlich auch weggefallen und das ist ja auch in Ordnung, weil wir sind irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, wir möchten es sich, also wir, unser großes Ziel ist es, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass sie einen schönen Urlaub haben. Und wenn das nicht der Fall ist, wegen der Küche oder wegen unseren persönlichen Entscheidungen, dann macht das hier für niemanden Sinn. Dann hat weder der Gast einen schönen Urlaub, noch haben wir eine angenehme Arbeit, weil wir uns immer sorgen, dass wir dem Gast keinen schönen Urlaub geben können. Und deswegen sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, na, diese Stammgäste, die da wegfallen, es ist schade, weil teilweise kenne ich Stammgäste, seit dass ich ein kleines Kind bin, und wenn die dann plötzlich nicht mehr kommen, wegen einer Entscheidung, die man gefällt hat. Ja, das ist nicht so schön gewesen am Anfang, aber es kamen umso mehr Gäste, die das jetzt wirklich wertschätzen und die sich freuen, dass sie nicht mehr diese Exoten sind. Und weil es selbstverständlich ist, dass wir eine Hafermilch oder Sojamilch am Buffet haben oder für einen Kaffee oder dass es vegane Kuchen gibt und dass es auch einfach eine Auswahl ist, weil ich bin selber seit ja, 4, 5 Jahren ungefähr vegetarisch und danach vegan geworden. Ich weiß, dass es keine große Auswahl gibt in Südtirol und es ist nicht immer angenehm nachzufragen. Da können Sie mir nicht nur Tomatensauce bitte ohne Parmesan machen. Und dann kommt es trotzdem, weil es einfach im Stress vergessen wird. Ich kenne es ja von der anderen Seite, auch von der Gastro-Seite. Manchmal vergisst man es einfach. Aber genau, ich schätze es dann auch sehr und freue mich sehr, wenn etwas mehr Auswahl da ist. Und zu unserer Küche, wir haben immer noch sehr traditionelle Küche. Wir kochen sehr viel Südtiroler Gerichte, also bei uns bekommt man trotzdem verschiedene Knödel, also Knödelgerichte, sei es Buchweizenknödel, Spinatknödel, rote Beete-Knödel, süße Knödel, Serviettenknödel, Gulasch gibt es, bei uns gibt es Kaiserschmarrn und Strudel. Und also wir haben und die traditionelle Südtiroler Küche noch beibehalten und die halt einfach veganisiert.
Das ist cool. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie das, was du da auch sagst, dass ich da tatsächlich schon als Vegetarierin sozusagen auf manchen Karten gar nicht fündig geworden bin, weil es einfach gar nichts ohne Fleisch gab. Es war dann total cool, dass die meisten dann gesagt haben, hey, komm, wir finden auf jeden Fall eine Alternative und so. Aber war von Haus aus erstmal nicht gegeben und dann immer dieses Ha, nachfragen und hier noch das und kann das total nachvollziehen und insofern total cool, dass ihr da sozusagen eine Anlaufstelle einfach geschaffen habt für Menschen, die quasi sich vegan ernähren und dann ja eben vielleicht auch explizit nach so einer Möglichkeit in Südtirol im Eggental suchen, oder? Also da kommen jetzt wahrscheinlich auch dafür Leute zu euch, die sagen, ach cool, ihr seid so die vegane kleine Insel, die wir dort gefunden, ausfindig machen konnten.
Auf jeden Fall, es sind erst heute Gäste abgereist, die waren jetzt für ein paar Tage bei uns und da hat auch die Frau gesagt, es ist super interessant, weil wir eigentlich das komplett umgekehrt machen wie ein klassischer Betrieb. Also bei uns ist das Basisabendmenü ist vegan und die Alternative zum veganen Gericht ist ein Fleischgericht und ansonsten sind ja die anderen Gerichte nicht vegan oder nur vegetarisch oder eben ganz klassisch und die alternative Hauptspeise ist ohne Fleisch. Sie hat gesagt, das ist so eine umgekehrte Welt irgendwie hier, aber für sie eben die richtige Welt. Also sie hat sich hier so wohl gefühlt, weil es eben selbstverständlich war. Und sie musste nicht nachfragen. Und das ist schon schön.
Da sieht man dann wahrscheinlich auch so als Gastgeber oder als Gastronom, okay, unser Konzept geht auf und das wird auch irgendwie dann so gesehen. Also stelle ich mir zumindest so sehr, sehr schön vor, dann auch solches Feedback zu erhalten.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, ihr habt ja auch zwei vegane Kochbücher rausgebracht. Wie kamt ihr denn jetzt als Hotel, Gastgeber, Gastwirte, Gastwirtinnen dazu, Bücher zu schreiben?
Also, das erste war tatsächlich ein Corona-Pandemie-Projekt. Wir mussten ja wie viele andere Betriebe 2020 früher schließen. Und wir haben in diesem Jahr sehr viel experimentiert. Wir haben ein sehr experimentierfreudiges Küchenteam. Und ganz viele Gäste haben uns nach Rezept immer schon gefragt und wir haben die immer mit Riesenfreude rausgegeben. Und wir mussten dann früher schließen und wir sind ein reiner Sommerbetrieb, also Wintersaison ist bei uns sowieso keine. Und wir haben dann gesagt, wir haben keine Ahnung, wie lange jetzt unsere Winterpause ist. Die kann normal lange sein, aber die kann super lange sein. Und wir trauten uns natürlich auch nicht, große Investitionen zu machen, Umbauarbeiten oder so. Und dann haben wir gesagt, ach, einfach so als Zeitvertreib. Die Gäste haben so oft nach den Rezepten gefragt und manchmal auch so spaßhalber eigentlich nach einem Kochbuch. Schreiben wir doch eines. Und wir dachten uns da, ja, so 300 Auflagen und so 50 Rezepte werden wir schon irgendwie so zusammenbekommen. Und ich habe dann mal Liste geführt und wir sind da schon gleich mal über 100 Rezepte. Ja, also wir haben gleich mal über 100 Rezepte zusammengebracht. Großteils ohne Rezepte, was sehr toll war für mich, weil ich konnte im Winter dann die Rezepte irgendwie nachschreiben und die Küche und Köchinnen anrufen, fragen, wie sie das gemacht haben und haben dann 5 Monate lang ungefähr selber in diesem Kochbuch gearbeitet, haben eben alle Rezepte selber geschrieben, alles selber fotografiert, selber getextet. Wir haben mit einer Grafikerin zusammengearbeitet, die uns da drüber geschaut hat und haben dann die Rezepte an Kollegen geschickt zum Korrigieren und auch zum Nachkochen, zu schauen, ob das jetzt schon so passt. Und wir haben dann eine Facebook-Gruppe auch erstellt und da war sehr viel los. Das war ganz spannend. Da haben ganz viele mitgefiebert und das war richtig schön so zu sehen. Und wir haben dann eben gegen Ostern 2021 das erste Kochbuch rausgegeben und das kam so gut an. Und wir haben 1000 Auflagen das erste Mal gedrucken lassen, weil uns unsere Grafikerin überredet hat, statt 500 doch 1000 zu drucken, weil es von den Kosten her nicht einen großen Unterschied gemacht hat bei dieser Menge. Und dann dachten wir so, ja, dann haben wir halt mal 5, 6 Jahre lang Kochbücher. Und die waren tatsächlich nach nicht mal einem Jahr schon alle weg. Und wir mussten dann nochmal nachdrucken. Und weil wir inzwischen schon nochmal ganz viele neue Rezepte entwickelt haben, haben wir dann 2 Jahre später das zweite Kochbuch rausgegeben. Und wir sind tatsächlich schon beim dritten dabei. Das ist noch in ganz kleinen Kinderschuhen, aber das dritte ist auch in Planung. Wir haben auch schon wieder über 50 neue Rezepte. Unser Küchenteam hört einfach nicht auf, neue Sachen zu entwickeln. Und wir haben das mit den Rezepten entwickeln deswegen getan, weil ganz, ganz viele Rezepte für die Gastronomie eben nicht funktionieren. Sei es von der Menge her oder von den Produkten her, weil es dann einfach von den Kosten zu intensiv ist. Wenn man für 60, 70 Leute ein Mousse mit Cashewnüssen machen muss, das ist einfach zu kostenintensiv. Und wir haben dann einfach selber die Rezepte entwickelt. Und mein Bruder, der Tommy, der ist Lebensmitteltechniker, der hat uns da ganz, ganz, ganz viel weitergeholfen, weil er das eben von der technischen Seite her auch kennt. Und der ist selber auch Koch. Und ja.
Wahnsinn, dann seid ihr schon beim dritten Buch. Das ist ja cool. Also ein sehr ungewöhnliches irgendwie fast schon Hobby, Nebending irgendwie, was ihr da habt. Aber total cool, dass ihr auch die Zeit habt und so die kreative Muße. Ich habe auch eine Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet und da war es eher so, oh, durchprügeln, Hauptsache wir überstehen irgendwie diesen Abend, ja, und Kreativität. Tschüss, das können wir hier vollkommen abschmieren. Insofern total cool, dass ihr da sozusagen ja auch die Kapazität dafür habt und auch das Team das sagt und wir nehmen uns dafür die Zeit, die Muße und stellen uns das sozusagen hin, ne? Das heißt, lass uns aber an der Stelle kurz festhalten, ihr seid CO2 optimiert, würde ich schon sagen, weil es wirklich sehr, sehr gering ist. Ihr seid ein so ziemlich veganer Betrieb und dabei auch noch ein Bio-Hotel. Das ist ja alles schon irgendwie zusammen. Super besonders, aber ihr seid darüber hinaus auch gemeinwohlbilanziert. Und ich hole jetzt einmal kurz alle ab, die vielleicht nicht wissen, was das bedeutet. Das bedeutet sozusagen, dass sich das Hotel bewerten lässt, und zwar im Hinblick auf seinen Beitrag zum Gemeinwohl. Dahinter steckt so die Idee der Gemeinwohlökonomie. Dazu gibt es übrigens auch eine Folge Verquatscht. Das heißt, wenn ihr noch nicht wisst, was das bedeutet, dann hört da rein. Ich verlinke das einmal in den Shownotes. Und die GWÖ hat das Ziel, dass wir Unternehmen weniger auf Basis ihrer finanziellen Bilanz bewerten, sondern vielmehr darauf schauen, was bringt denn das Unternehmen eigentlich für uns alle? Und das Tool, mit dem das eben ja sozusagen zur Realität gemacht wird, diese Utopie, ist eben die Gemeinwohlbilanz. Da wird geschaut, wie steht es denn um die ökologische Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Aber wie sieht es auch aus mit der Menschenwürde zum Beispiel, wo dann geguckt wird, entlang der Lieferkette werden sich da Gedanken gemacht, dass da auch alle irgendwie fair bei rauskommen. Und ihr seid jetzt eben auch als Hotel sozusagen gemeinwohlbilanziert. Warum war es denn euch, Lisa, wichtig, die GWÖ da auch noch mit ins Boot zu holen, das ja sowieso schon sehr voll ist irgendwie auch?
Ja, wir waren da auf einer Versammlung der Bierhotels, wo die GWÖ vorgestellt wurde. Und während diesem Vortrages waren uns drei, also Mama, Papa und mir, eigentlich gleich klar, das ist ja eigentlich die Bilanzierung, die wichtig ist. Weil wir arbeiten mit Menschen und wir wollen den Menschen eben, wie vorhin schon gesagt, einen schönen Urlaub machen. Aber wir wollen ja auch, dass es den Leuten, die bei uns arbeiten, auch gut geht und unseren Nachbarn gut geht und den Zulieferern und allen, die da irgendwie mit dranhängen. Und wir haben uns das dann genau angeschaut und haben eigentlich gesagt, ja, das ist super interessant, weil man bekommt einen komplett anderen Blickwinkel auf den Betrieb. Sonst werden immer nur Zahlen gesprochen und so wird endlich mal Mensch gesprochen eigentlich. Und das ist super, super spannend. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es bei der GWÖ kein Gut und kein Schlecht gibt. Es gibt einen Endpunkt und dann wird er eben optimiert. Aber egal, ob ich jetzt bei minus 100 Punkten oder 900 Punkten anfange, das Ziel ist es, mal den Ist-Zustand zu erfassen und dann sich zu verbessern. Aber es wird nicht irgendwie bewertet, das ist jetzt super schlecht oder das ist jetzt super gut, sondern es ist schon mal ganz viel, dass man anfängt und diese Bilanzierung macht. Und man setzt sich da ja auf verschiedene Maßnahmen. Wir haben auch verschiedene davon schon umgesetzt. Wir haben zum einen eben die Photovoltaikanlage vergrößert, erweitert. Und wir haben tatsächlich auch einen Lieferanten gewechselt, weil wir einfach einen anderen Lieferanten gefunden hat, der zum einen selber eine Klimabilanz macht und im Allgemeinen nachhaltig wirtschaftet auch. Und er hatte dieselben Produkte und es hat einfach von der ganzen Zusammenarbeit viel besser gepasst. Und das war eben auch ein Ziel von der GWÖ bei uns, dass wir Lieferanten finden, die vielleicht noch mal besser zu uns passen, wenn es um Lieferanten geht, die nicht 100% Bioprodukte haben. Und dass wir einfach die nachhaltigen Lieferanten eher unterstützen. Und wir haben auch das Audit Familie und Beruf dieses Jahr gestartet mit unseren Mitarbeitern, wo es eben um die Zusammen und um das Zusammenspiel von Privatleben, Freizeit und Beruf und Arbeit geht. Und das war auch ein Ziel unserer GWÖ. Und genau, es ist einfach super interessant, da mal nachzufragen bei den ganzen Lieferanten, wie schaut das bei euch intern aus, mit Diversität, mit Arbeitsbedingungen, schaut ihr darauf und auch einfach auch mal ein bisschen anzustupsen, weil dann vielleicht geht es dann ja auch weiter, vielleicht fangen die dann auch mehr an nachzudenken. Und wenn sie es irgendwie sehen, ja, wir springen jetzt Betriebe ab, weil es einen anderen Lieferanten gibt, der nachhaltig arbeitet und ich mache das nicht, dann muss ich da jetzt auch mitziehen. Und ja, es ist ein super spannendes Thema, super umfassend. Bin ganz froh, dass die Mama da bei der GWÖ das meiste übernimmt, denn ich bleibe bei meinen Zahlen bei der CO2-Bilanzierung. Aber genau, wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gestartet haben und sind zurzeit auch bei der Aktualisierung unserer GWÖ-Bilanz. Und genau.
Das heißt, das ist schon irgendwie auch ein Thema, wo ihr als Betrieb relativ viel für euch mitnehmen konntet. Gab es da etwas, was für dich so, ich sag mal so besonders, ja, krass war zu sehen, als du eure erste Bilanz so angesehen hast, wo du sagst, boah, krass, okay, das ist wirklich ein Punkt, den hatten wir jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm und da können wir jetzt in Zukunft, richtig gut anpacken.
Ja, eigentlich schon, weil bei der GWÖ, da machen ja nicht nur Hotelbetriebe mit, sondern auch Organisationen und ganz große Firmen und so. Und wie gesagt, es gibt keine richtigen und falschen Zahlen, keine guten und keine schlechten Zahlen. Aber ein Punkt, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Sparte es war, es hatte auf jeden Fall mit den Mitarbeitern zu tun, mit der Mitsprache, weil wir sind ein kleiner Betrieb und wir haben ganz viele langjährige Mitarbeiter und die dürfen auch überall mitsprechen und mitentscheiden und wir haben auch eine sehr flache Hierarchie. Aber wir hatten trotzdem bei diesem Punkt eher eine niedrigere Zahl, wo ich mir selber eigentlich, ich hätte uns mehr Punkte gegeben und man muss sich auch Punkte geben, bevor man die effektive Bilanz dann bekommt, um das so zu vergleichen zu können. Und wir hätten uns da alle mehr Punkte gegeben. Aber natürlich im globalen Sinne machen wir dann viel weniger wie irgendwie eine Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt, zum Beispiel. Also so, das haben wir nicht, ja, das war uns nicht so bewusst, dass das so verglichen wird irgendwie und dass da dementsprechend die Zahl bei uns niedriger
Wahrscheinlich,
war.
weil ihr halt dann
Und
nicht so institutionalisierte Sachen habt, oder? Also ich schätze mal, dass es halt, keine
genau.
Ahnung, in der großen Organisation dann wahrscheinlich große Feedbackbögen und sowas gibt oder halt so
Genau.
Gesprächskanäle zwischen Führungsebene und Dings. Und sowas braucht ihr halt wahrscheinlich nicht, weil ihr halt so ein kleiner Betrieb seid, ne? Aber was dann in der
Genau.
Wertung wahrscheinlich so nicht auftaucht.
Genau, aber wenn bei uns eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter Probleme hat, dann kommen die direkt zu uns und wir brauchen da keine, oder vielleicht könnten wir 1:1 Gespräche einführen, aber bis jetzt hatten wir eigentlich nie so das Bedürfnis, das einzuführen, weil das einfach immer so bei uns gemacht wurde und eben alle so offen waren, etwas zu sagen, wenn etwas nicht gepasst hat oder wenn irgendjemand neue Ideen hatte, die einzubringen. Da mussten wir nicht direkt nachfragen, hat jemand Ideen, sondern die Ideen sind eher zu uns gekommen. Und genau deswegen, ja, war das super interessant so zu sehen, aber gleich, das war keine schlechte Zahl, das war einfach eine Zahl.
Und aus der könnt ihr ja dann auch für euch sozusagen einiges mitnehmen und auch neue Anstöße bekommen. Auf jeden Fall total spannend mal zu hören, wie so der Prozess aus Unternehmenssicht ist, weil ja, wie gesagt, man kriegt da ja das erste Mal dann gerade bei der ersten Bilanz das mal so aufgelistet und bekommt auch ein Gefühl dafür, aha, wie ist das eigentlich? Ich finde das schon echt ja, sehr interessant. Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz aufs Eggental schauen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Bei euch wird da wirklich sehr, sehr eng so zusammengearbeitet eigentlich, um für Urlauberinnen und Urlauber wirklich so ein ja, rundum nachhaltiges Erlebnis zu schaffen. Und dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit, ohne Auto anzureisen, weil wenn sich halt jeder alleine in sein Kfz setzt und dann irgendwie in den Urlaub düst, dann entstehen halt auch sehr, sehr viele Emissionen irgendwie. Und für mich jetzt so als Person aus Mitteldeutschland, ich wohne hier bei Leipzig, ne, ich habe schon echt auch einen weiten Weg einfach bis nach Südtirol, klingt das irgendwie bei der Distanz erstmal wild und ich denke an ganz viele Zugwechsel, an ganz viel Umsteigen mit drei Koffern und zwei Kleinkindern und einem Buggy im Gepäck und vor allen Dingen an Stress, ehrlich gesagt. Wie ist es denn, wie einfach ist es denn wirklich, so einen Urlaub ohne Auto bei euch umzusetzen?
Also tatsächlich ist es sehr einfach. Wir haben auch ganz viele Gäste, die das machen. Wir haben sehr viele zugreisende Gäste. Also die Zugverbindungen bis nach Bozen sind wirklich sehr, sehr gut. Und man kommt dann stündlich mit einem Bus von Bozen nach Steinegg, zu uns. 3 Minuten neben uns ist die Bushaltestelle. Und außerhalb von den Buszeiten holen wir auch die Gäste vom Bahnhof ab, wenn man eben von Bozen nicht hochkommt. Und vor Ort bekommen dann alle Gäste die Gästekarte, einen Gästepass, mit der man während den ganzen Aufenthaltes kostenlos die ganzen Öffis in ganz Südtirol nutzen kann. Also da kann ich auch bis ins obere Finchgau fahren oder nach Sterzing oder eben nach Bozen einfach nur oder nach Meran. Ich habe da so viele Möglichkeiten und auch im Eggental haben wir super vernetzte Bussysteme. Wir haben zum Beispiel einen Wanderbus, der direkt von Steinegg nach Welschnofen fährt, wo ich dann mit den Seilbahnen hoch auf den Rosengarten fahren kann. Oder mit einmal umsteigen bin ich in Oberregen am Latemaar. Und man hat so viele Möglichkeiten und das mit dieser Gästekarte ist das sowieso perfekt eigentlich, weil es dann einfach kostenlos ist. Und wir merken halt auch ganz stark, dass die meisten Gäste, die zu uns kommen, das Auto sowieso die ganze Woche stehen lassen und das nur für die Anreise nutzen. Weil wir zum Beispiel ganz viele Sportler im Haus haben. Also wir haben sehr viele E-Biker und Mountainbiker oder Rennradfahrer oder Wanderer und die starten, wenn dann, direkt vom Haus aus. Und genau, da braucht man das Auto dann sowieso nicht. Und wir versuchen dann die Gäste immer so ein bisschen anzustupsen. Und die Gäste, die bei uns mit den Zug anreisen, bekommen zum Beispiel E-Bikes von Bosch für einen Tag, na Blödsinn, E-Bikes von Ghost für einen Tag kostenlos aus. Ja. Also Gäste, die mit dem Zug anreisen, können bei uns E-Bikes kostenlos ausleihen für einen Tag, plus eben unser Carsharing-Auto, das wir jetzt seit Juli neu haben. Das sind so zwei Benefits, die zugreisende Gäste bei uns bekommen. Und ja, es klappt sehr gut und wir bekommen auch sehr viel Rückmeldung, sehr viel positive Rückmeldung. Vor allem dieses Jahr bekommen wir kaum Rückmeldung, dass viele Verspätungen bei den Zügen ist, was sehr schön ist. Wobei letztes Jahr ein Gast mal gesagt hat, ach, wenn der Zug mal 1 oder 2 Stunden Verspätung hat, am Brenner würde ich vielleicht auch so lange mit dem Auto stehen und dann verbringe ich die Zeit lieber in einer Bar mit einem schönen Buch oder so, anstatt im Auto nur rumzuwarten und schrittweise weiterzufahren.
Wenn da alles rund läuft, bin ich auch großer Fan vom Bahnfahren. Vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen nach Südtirol für so einen kleinen Ausflug hier bei Verquatscht. Und ich verlinke auf jeden Fall alle Infos zu eurem Hotel noch in der Beschreibung dieser Folge und in den Shownotes. Und ja, danke dir, Lisa, für deine Zeit.
Danke dir, das war sehr toll.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.